Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Während der Kfz-Mechanikerlehre der erste Kontakt mit Drogen, ein jahrelanger Kampf gegen Drogen, Karriere als Dealer, Untersuchungshaft und heute unterstützt er andere Menschen bei ihrem Kampf gegen das tödliche Gift. Ich freue mich sehr auf ein außergewöhnliches Gespräch mit Bernd Almer. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Wie war deine Kindheit? Bevor wir auf das Hauptthema kommen, aber wie kann man sich deine Kindheitsjahre vorstellen?
Ja, also sehr idyllisch auf einem Bauernhof, wie, was man sich vorstellt, mit Staudamm bauen, mit Nachbarskinder, hektarweise Wald, Wiesen, Blumen, Tiere, ja, viel erlebt, außerirdische Forschung im Wald, ja, Dinosaurieruntersuchungen. Ja, habe dann eine Volksschule gemacht, ganz normal, Hauptschule gemacht, dann das Poli und dann eine Lehre als Kfz-Mechaniker.
Warum Kfz? Was hatte ich gerade im Auto gereizt damals?
Ja, das war Jahre später, bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich gern Schlosser werden wollte. Aber es hat so gepasst, mein Cousin hat dort gelernt, ich habe mir es angeschaut, beim Schnuppern war es vorerst cool. Habe mir doch gepasst, Autos und Burschen, das hat mich fasziniert. Landwirtschaftliche Maschinen bin ich aufgewachsen, das Herumschrauben und dann so der Aspekt, ich kann mir das dann selber herrichten, war eigentlich, ja, war schon cool.
Und wann kam dann der erste Kontakt mit?
Ja, der ganz erste Kontakt war mit 15 im Poli, also nach der Schule bei einem Joint. Und vorher war es Alkohol, also ganz vorher Zigaretten, dann Alkohol, dann halt mehr Alkohol. Dann haben wir so in der Jugend uns halt getroffen in der Nacht und sind wir auf die Idee gekommen, wir machen so kleine Einbrüche und Diebstähle bei den Eltern für mehr Geld und Zigaretten und Alkohol.
Ja, wie alt warst du damals?
Da waren wir 13, 14, 15, so. Ja, das haben wir halt einfach genommen für die Eltern und halt um das zu leisten. Dann mit 15 der erste Joint, das war vorher, nicht so tragisch für mich, aber es war ein einschneidendes Erlebnis. Es war ein anderer Zustand. Und habe aber dann gemerkt, okay, nach dem Joint, ich brauche mehr Alkohol oder stärkeren. Und so ist dann der Verlauf weitergegangen. Dann sind Cannabis, also habe ich einen Mobitunfall gehabt auf einen schweren Alkoholzustand und habe mir dann gedacht, ah, Alkohol ist eh ein Blödsinn. Wir kiffen. Wir fangen an zum Kiffen, das macht chillig am Wochenende, der Lagerfeuer, ein bisschen kiffen. Das ist der erste heilige Schwur, wir kiffen nur. Und das ist dann so dahingegangen, dann sind Schwammerl dazugekommen, Wahrsagersalbei, Engelstrompeten und alles so an natürliche Drogen, wo so ein Umlauf war. Und dann wieder ein heiliger Schwur, ja, nur natürliche Drogen, das ist kein Problem, das haben wir im Griff, das macht nichts. Dann ist da Alkohol dazugekommen. Dann habe ich schon in der Lehre Probleme gehabt, also auch mit den Eltern, zwischenmenschlich Probleme und habe dann die Stellung nicht geschafft. Ich habe einen Hautausschlag gekriegt, bin ich später drauf gekommen, dass das eigentlich von erhöhtem Schwammelkonsum war, also von den Drogen und habe dann bei der Stellung den Test gar nicht geschafft. Ja, bin dann beim Bundesheer untauglich geschätzt worden, psychisch ist mir immer schlechter gegangen und dann ist mir im Freundeskreis empfohlen worden, weißt du was, wenn es dir so geht, das ist nicht gut, nimm mal Ecstasy. Und dann haben wir gedacht, nein, wir haben ja wieder einen heiligen Schwur gehabt, der hat geheißen, niemals Chemie, sonst bist du hier. Und wie man halt so in der Jugend zusammensitzt und eineinhalb Stunden später haben wir dann als erste Ecstasy genommen. Ja, und das ist dann immer mehr waren weitergegangen. Irgendwann habe ich dann so viel Ecstasy am Wochenende gebraucht, dass ich Amphetamine dazu genommen habe, sonst hätte ich mich nicht mehr wohl gefühlt und. Dann sind Techno-Partys dazugekommen, Goa-Partys dazugekommen und dann hat ein Freund gesagt, willst du mal auf eine richtige Party gehen? Und ich habe gesagt, ja, das ist eh schon richtig arg. Ja, geh mit, dann sag ich es dir. Und dann sind wir auf diese Free-Techno-Partys gekommen. Und das ist freier Techno für freie Menschen, heißt es. Das sind illegale Festivals. Die werden in Also wir haben in Hallen eingebrochen oder in Sandgurm oder beim Freien auf dem Bauernhof, wo es halt irgendwie gegangen ist. Und diese Raves sind alle illegal, also die meldet keiner an. Geht es rein um Drogenkonsum und dauern 2 bis 3 Tage oder auch länger. Ja, und wenn man diese Partys besucht, braucht man auch den Partys wieder Ersatzdrogen, damit man überhaupt mit der realen Welt wieder klarkommt, und so greift eigentlich eins ums andere.
Wahnsinn. Ich würde gerne kurz noch, ja. Weil du meinst, dann mit 13 schon Alkohol scheinbar?
Ja.
Wie kommt man mit 13 zum Alkohol?
Ja, da trifft man sie und zuerst hat man einen Bekannten oder im Familienkreis ein Packerl Zigaretten, da fladert man 2 aus, das probiert man, dann trifft man sie weiter, dann probiert man Alkohol. Ich habe auch so durch den Bauernhof, haben wir selber also Most gemacht und es war ja immer welche gelagert und es war ja normal, dass der Opa oder sonst wer am Küchentisch einen Most trinkt und so kostet man das und denkt man sich vorher erst nichts dabei und dann hat das eine Eigendynamik einfach in der Nacht, hat das mit anderen Kids und Freunden, hat das Eigendynamik angenommen und das ist dann immer mehr geworden. Und,
ja. Du hast auch kurz erzählt, ich möchte noch kurz auch in diese Jahre noch kurz zurückkommen. Du hast kurz auch erzählt, dann quasi auch so auch eingebrochen, ihr Kumpels oder Freunde quasi bei den Eltern eingebrochen oder geklaut,
sagen wir ja, so.
Wann sind die Eltern draufgekommen? Also sind die Eltern jemals draufgekommen?
Also meine Eltern sind draufgekommen mit 17, wie das erste Mal die Polizei da war. Und dann mit 18 richtig.
Wie war das damals? Erzähl noch die Geschichte.
Also mit 17, 18, nein, später war es sogar mit 18, habe ich schon einen Führerschein gehabt. Und ich war zu Hause und ich habe nach einer Party einen Patellasehnenriss gehabt beim Autotanken. Also ich war 3 Tage in Niederösterreich auf einer Party und bin dann heimgefahren.
Auch Drogenparty?
Ja. Und die Mission war am Sonntag nur Auto zu tanken, weil sonst kommst du nicht heim und alles andere brauchst du nicht schaffen, also durch den Zustand. Und ich steige dort aus bei der Tankstelle und in dem Tankvorgang habe ich einen Schirchen gekriegt, also einen Horror, also einen Angstzustand, weil ich für die Drogen runtergekommen bin oder weil ein Drogenschub war, den habe ich nicht mehr koordinieren können und habe mir gedacht, oh Gott, das sind irgendwelche Monster, die Leute greifen mich an und es weiß jeder, was wir machen und wer ich bin und was ich da und schlechter Mensch. Und dann wollte ich sofort abhauen von dieser Tankstelle, habe mir aber in dem Gedanken das linke Bein hinterm Reifen platziert, reiß den Tankstutzen außer, drehe mich zur Zapfsäule und fetze mir dort die Patellasehne ab während dem Autotanken. Natürlich war der körperliche Zustand schon vom Konsum geschwächt, 3 Tage Vollgas, also keine Körperspannung. Fall dort um, wollte schreien, habe aber nicht können, habe nur geschluckt wie ein Fisch, was kein Wasser hat. Und bin dann auf ins Auto rein und vorerst nicht zu den Eltern heim oder zu einem Arzt oder ins Spital, sondern ich bin nach Graz in die Wohnung gefahren, wo ich gewusst habe, wo ich was kriege, und habe mir mal gescheit zugemacht, um den Schock zu verdauen. Und am nächsten Tag bin ich mit so einem Knie aufgewacht. Und dann habe ich müssen ärztliche Schritte machen. Bin dann zur Familie, dann Spital, dann Operation, dann Physio. Und ja, aber habe dann eine Knieschiene bekommen. Und sobald ich gemerkt habe, aha, das geht, bin ich auf in der Nacht, habe das Auto von meinen Eltern genommen, also gefladert. Und bin nach Graz gefahren zu meinen Freunden und habe gesagt, ich bin wieder da. Und dann sind wir mit dem kaputten Knie und eine Krücken auf die glorreiche Idee gefahren. Wir fahren nach Holland, um das alles nachzuholen. Und haben das dann auch gemacht. Und auf solche Ideen kommt man dann, wenn man halt drauf ist. Und,
ja. Und wann kam da die Polizei ins Haus? Oder wann ist
der genau, noch in der Zeit, wo ich daheim war von dieser Operation in der Physio. Und da waren schon Anzeigen wegen Cannabis. Ein Führerscheinentzug ist schon passiert gewesen. Und da, genau, und dann war eine Anzeige, weil meine damalige Partnerin, ja, die ist auch mit uns unterwegs gewesen, hat im Zuge unseres Freundeskreises Ecstasy genommen. Wir haben uns dann getrennt und das war für sie auch so ein einschneidendes Erlebnis. Sie ist dann mit einem anderen zusammengekommen, der schon viel Ärger drauf war, also schon mit Heroin und so. unterwegs war und ist dann innerhalb von kürzester Zeit in den Drogensumpf abgestürzt. Und von dort war dann auch die Anzeige. Und für andere Eltern, die mit ihr unterwegs waren, waren auch Anzeigen da, wo sie gewusst haben, wir konsumieren halt alle und sie wollen nicht schauen, dass uns irgendwie helfen, ne, durch diese Anzeigen. Und dann ist einfach die Polizei da gestanden und hat gesagt,
vor der Haustür.
Ja, wo ist der Herr Almen? Wir müssen ihn befragen. Und meine Eltern haben dann gewusst, ja wieso, das ist eh alles ganz normal. Und dann haben sie gewusst, okay. Natürlich hat die Kriminalpolizei gesagt, um was es geht, um Drogen und um Handel und ja, um diese Partys und ja.
Wie haben die Eltern reagiert nachher?
Okay. Ja, die waren geschockt, die waren komplett mit der Situation überfordert. Erstens haben sie das nicht geglaubt, nach so einer Kindheit, dass sowas passieren kann. Dann, dass das in der Gegend gibt, also in Böllau, bei Hartberg, in der idyllischen ja, Landgemeinde, sage ich mal. Und sie waren komplett überfordert, ja. Sie haben nicht gewusst, wie sie das angehen sollen, was sie mit mir machen sollen. Und
wie bist dann du umgegangen mit deinen Eltern in der Zeit? Die Eltern haben nicht gewusst, wie es mit dir soll. Du warst in dem Drogenthema voll drin noch in der Zeit.
Ja,
noch?
Gar nicht gut. Wenn man drauf ist, dann zählt die Droge. Und das früher, also man sagt oft erst bei Kokain, Heroin, aber das stimmt nicht. Also man kann mit Cannabis oder mit Alkohol schon so auf das versteifen, dass nur mehr das zählt. Und ich habe eigentlich geschaut, 24 Stunden am Tag, wie kann ich meine Eltern, mein Umfeld, meine Freunde, meinen Arbeitsplatz dahin manipulieren, damit ich wieder eine Berechtigung für einen Konsum habe. Und der Konsum, egal welcher, der passiert nicht aus irgendwelchen freien Stücken. Der ist geplant und immer vorgenommen, weil wenn ich zum Beispiel im Vergleich zum Biller gehe, hole ich mir vorher, schreibe ich mir Listen, dann hebe ich Geld ab, dann gehe ich zum Biller und dann kaufe ich das ein und vorher habe ich einen Hunger. Und bei den Drogen ist es genau gleich. Ich fahre raus, ich stelle mir Geld auf, ich suche mir einen Dealer und dann haue ich mir das ein. Und um das Konstrukt aufrecht zu erhalten, braucht man einen Grund. Und den Grund habe ich meistens mit inszenierten Streits, mit so Szenarien mit Polizei, das wird ja dann immer ärger. Und dann kann man sagen, oh Gott, die Welt ist so schlecht zu mir. Und ich muss wieder was nehmen. Und dann nimmt das so eine Eigendynamik an, die Toleranz entwickelt sich, man braucht immer mehr oder andere Drogen, die eigenen Sachen, um die eigenen Sachen wegzubringen. Und dann kommen noch zum Suchgeschehen, also zur Drogensucht dazu, die Komorbiditäten, also psychische Begleiterscheinungen, die durch die Suchtkrankheit kommen. Und dann hast du schon zwei, drei Sachen, um die du dich kümmern musst. Und das ist dann ein Fulltime-Job. Ja.
Du hast kurz erwähnt, so die Eltern haben auch nicht verstanden, warum quasi nach der idyllischen Kindheit, ja, wie kann sowas überhaupt sein? Ja. Unabhängig jetzt von in Böllau, aber einfach nur, ja, nach dem Motto, Kinder am Bauernhof und glücklich und Natur und Idylle, wie kann das sein? Hast du für dich jetzt rückblickend irgendwie für dich eine Erklärung, wie das damals passiert ist eigentlich oder warum?
Ja, sehr wohl. Also ich bin sehr behütet, sehr gut aufgewachsen und ja, aus meiner heutigen Sicht, es war jahrelang Schuldzuweisung wegen Eltern, Bauernhof, Ding da, das ist alles, eigentlich, das kannst du alles knicken. Weil aus heutiger Sicht, nach der 17-jährigen Reflexion, weiß ich habe gemerkt, mit diesem Drogenzustand oder einem Rausch oder Cannabis, Ecstasy, egal was, habe ich gemerkt, dass ich dann für die eigentliche Situation keine Verantwortung übernehmen muss. Natürlich bin ich auch sehr verwöhnt worden, weil alles da war und sehr viel abgenommen worden ist, weil man eben halt schaut, dass man das Kind gut erzieht und dass es ihm am besten geht. Aber das ist aus heutiger Sicht, das, je früher man Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und zu dem steht, lernt, desto besser. Weil wenn ich Fehler mache, ist nicht gleich ein Weltuntergang. Aber wenn ich den Fehler mache und ich sage, okay, passt, den habe ich jetzt gemacht und ich stehe dazu mit allen Konsequenzen, dann ist es viel einfacher, das Leben zu bestreiten. Wenn viel abgenommen wird, ist es schwieriger.
Ja. War damals der gesamte Freundeskreis auch immer wieder, oder gab es einen Freund, die gesagt haben, hey, du Bernd, was ist los mit dir?
Nein, das hat schwer gewechselt. Also ich war mit super coolen Freund, also die ein bisschen was getrunken haben und. Dann ist halt Cannabis, dann hat man da weggeschaut. Aber das passiert so schleichend auch. Und dann trinkt man mit dir, dann kiffst du wieder mit dir und dann bist du dort. Und dann wechselt schon von die Jugend, die noch ein bisschen tschechern, ab und zu was kiffen und ein Leben im Griff haben, zu den Leuten, die schon mehr mit Drogen nehmen und dann halt die Vollgaspartie, wo es nur mehr um das geht, das ist dann so. Ne? Wenn ich Boxer bin, bin ich auch viel mit Boxer unterwegs und Mechaniker oder Metalltechniker, dann bin ich automatisch viel mit Metalltechniker unterwegs. Und jetzt bin ich in der Suchtprävention und da geht es um das, ja.
Das heißt, mit den Eltern war es jetzt schwierig. Polizei hat dich befragt, wie ging es dann nachher weiter? Sowohl jetzt mit den Drogen als auch mit dem persönlichen Weg. Wie waren dann die nächsten?
Ja, also der Weg ist nicht leichter geworden. Man entwickelt sich halt in diese Richtung, dass man immer mehr nimmt, um die Probleme wegzuschirmen. Zwischenmenschlich sind mehr Probleme gekommen in der Arbeit. Wenn ich gearbeitet habe, sind mehr Probleme gekommen, familiär überhaupt, im Freundeskreis auch. Und dann natürlich war ich durch diese BH-Strafen, Führerscheinentzüge, habe ich Vorschreibungen gekriegt für Drogenberatung, Harntests. Die habe ich natürlich gemacht. Die Hälfte davon habe ich nicht einhalten können und habe dann halt vor allem empfohlen bekommen, eine erste Therapie zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das mache ich und das probiere ich aus, dann habe ich Ruhe und dann geht mir keiner mehr am Senkel. Und ja, habe das gemacht, Entzug, 3 Monate, dann bei den Herzigen Brüdern. War dort sehr gut aufgekommen, ist eine sehr gute Therapiestation. Habe alle Therapien mitgemacht und war Vorzeigeschüler, aber halt alles im Außen. Und war dann im Außen, okay. Also für mein Umfeld, wie ich es halt gelernt habe, dass ich das gut manipulieren kann und halt. Aber hab dann in der letzten Woche der Therapie einen Rückfall gehabt auf Cannabis. Hab den vorerst verduscht mit einem Fake-Harn-Test. Also da kannst du gewisse Drogen dann umgehen für einen Test. Und durch die Nachbetreuung sind sie dann auf das natürlich draufgekommen. Hab aber durch den verduschten Harn-Test einen positiven Therapieabschluss gekriegt. Dadurch wieder Führerschein, dadurch wieder Arbeit und. Und hab dann gemerkt, okay, das ist eh einfach. Also das ist, da gehe ich ein bisschen Therapie und dann komme ich weg von dem. Ja, und dann habe ich die sozialen Kontakte wieder gecheckt, dann war ich noch 14 Tage daheim, bis ich wieder zum Arbeiten angefangen habe und bis ich wieder so zurück ins Leben komme. Und dann haben wir gedacht, in den 14 Tagen, ja, jetzt fahre ich mal nach Graz und besuche meine alte Crew und dann zeige ich ihnen, wie einfach das ist, wie man für die Drogen wegkommt. Ja, und dann habe ich nach 1,5 Stunden einen Rückfall gehabt auf Cannabis und dann einen Rückfall auf Amphetamine, also gleich am selben Tag. Und dann weiß ich nicht mehr die nächsten 2 Tage, was in der Wohnung ich alles genommen habe oder was dort alles so passiert ist.
Ist ein Rückfall einfach, weil du sagst, ich habe mit dem Thema selbst nie, Gott sei Dank, Berührung gehabt, aber Rückfall im Sinne von einfach jetzt Lust gehabt, nehme ich wieder was, oder einfach weil du eine Entzugserscheinung gespürt hast, oder weil er immer gesagt hat, komm, nimm einmal noch, oder wie kommt der Rückfall zustande jetzt?
Das entscheidet man dann selber, und der Rückfall kommt zustande, wenn man die Verhaltensweisen und die Suchtverlagerungen sich nicht anschaut, sondern wenn man so schwer drogenabhängig ist, dann kannst du nicht mehr nur aufhören, sondern du musst dein komplettes Leben ändern. Weil das Leben jetzt hat ja mit allen Strategien und Sachen in diese Sucht gebracht und das war dann eigentlich ein Einbahn und jetzt muss man schauen, dass man aus der Einbahn wieder rauskommt. Und ja, dass ich die Strategien, was ich auf Therapie lerne, im Leben eigentlich umsetzen muss, das habe ich dort nicht gecheckt noch. Und dadurch bin ich rückfällig geworden und das schlechte Gewissen ist dann mehr angefahren, der Drogenkonsum ist mehr geworden, Kokain ist dazugekommen, Heroin ist dazugekommen, bis dann einmal so weit war beim Heroinkonsum, beim ersten, habe ich eine Freundin gehabt. Sie hat gesagt, sie war schon auf Therapie, sie kennt sich auch aus mit Drogen und ich kenne mich ja mit Cocktailtherapie nicht aus. Und wir sind dann in die Wohnung von einem Freund gegangen, der was 4 Tage nicht da war. Und dann haben wir Koks, dann haben wir Heroin genommen, dann haben wir es auf der Folie geraucht. Dann weiß ich nicht, ob man intravenös was gesetzt worden ist. Aber ich kann nur mehr sagen, dass nach 4 Tagen der Freund mich wirklich arg genommen hat und gestessen hat und aufgelöst in der Wohnung herumgerannt ist. Und er hat gesagt, was ist denn mit euch los? Spinnt ihr komplett? Du liegst da in deiner eigenen Scheiße, anpisst und alles stinkt nach Kotze. Wie geht's denn euch überhaupt? Ich habe das vorher gar nicht gecheckt. Er hat uns dann geholfen, dass wir aus dem Elendszustand rauskommen. Ich war nur damit beschäftigt, dass ich da liege wie ein Kleinkind, angeschissen auf einer Couch. Ja, haben dann mit Ersatzdrogen den Alltag wieder so irgendwie hinbracht. Haben wir dann gedacht, Heroin ist nichts für mich, das lasse ich, da will ich weg davon. Wieder neige Wege, wieder neige Leute. Und bin dann aber nicht mehr weggekommen davon. Und das ist immer tiefer gegangen. Dann Beschaffungskriminalität.
Bevor wir dazu kommen, dann die Frage, also eben die Drogenzeit, Umgang mit den Eltern war sehr schwierig, dann quasi auch barmherzige Brüder und Entzug und Therapie.
Ja.
Haben deine Eltern von deinem Entzug irgendwas mitbekommen auch? Oder war nach dem Motto, Sohn ist schwierig, jetzt ist er eh woanders und wird versorgt? Oder?
Nein, gar nicht. Es war bis zur ersten Therapie so, dass meine Eltern, meine Mama ist mich suchen gefahren, auf Straßen, in irgendwo, wo ich mal... Wenn sie mich angerufen hat, abgekommen habe, da bin ich, dann ist sie dorthin gefahren, schauen, wie es mir geht. Sie haben mir geholfen, Strafen zu zahlen. Sie haben mir geholfen, beim Auto Winterreifen kaufen, Service machen. Wenn ich kein Essen gehabt habe oder sowas, wenn ich bei einem Freund gewohnt habe. Die haben mich unterstützt, noch und nöcher. Aber je mehr sie mich unterstützt haben, desto mehr habe ich es ausgenutzt. Und dann, desto mehr habe ich es benutzt, eigentlich, die Eltern. Und durch die erste Therapie durch, dann waren sie schon mit. Aber ich bin rückfällig geworden, dann viel Ärger draufgefahren, Beschaffungskriminalität. Dann ist eine Untersuchungshaft gekommen, also ich bin dann verhaftet worden durch diese Beschaffungskriminalität, durch das Dealen. Und im Zuge der zweiten Therapie haben wir gemeinschaftliche Sitzungen gemacht und haben sie dann gewusst, wenn sie die Verantwortung jetzt dahin lenken, dass es ihnen gut geht und ich meine Eigenverantwortung kriege, ist das alle viel mehr geholfen. Und es hat auch mal einen Zustand gegeben, da bin ich heimgefahren mit den Freunden, da war ich schon voll drauf, und wir haben 3 Tage, wollte mein Auto von einem Freund bei mir daheim reparieren, und wir haben 3 Tage durchgefeiert, also mit allen möglichen Drogen. 3 Tage ist die Musik gerannt, und meine Eltern waren dann nach 3 Tagen, eigentlich, die waren streichfähig, das ganze Haus, und der Freund hat sich dann am Apfelbaum Morphium gespritzt zum Oberkommen, und meine Oma hat beim Fenster rausgeschaut und gefragt, was da eigentlich los ist, warum es die Leute alle so geht. Und meine Eltern haben dann ohne Worte einen Blick gegeben oder haben es mir gesagt, ich kann es nicht mehr sagen. Aber es war klar, Bursche, wir können dir nicht mehr helfen. Den Weg musst du allein gehen. Und das war dann eine Grenzsetzung, da habe ich gewusst, okay, heimfahren kann ich nicht mehr. Und dann habe ich mal dort gewohnt, dann da mal, dann nach Niederösterreich, dann Abbruchhaus, dann Wohnung. Dann wieder geschafft, selber einen Entzug ein paar Tage, dann wieder eine Freundin gehabt, bei der ich untergekommen bin. Ihre Eltern haben mir probiert zu helfen, dann eine Wohnung, die haben wir dann versemmelt, dann wieder gearbeitet. Und irgendwann haben wir dann gedacht, okay, ich hau ab aus Graz, jetzt schaffe ich es, wieder aus Graz abgehauen nach St. Ruprecht. Aber da habe ich schon viel zu viele Sachen aufgeführt gehabt. Es war dabei versuchter Verkauf an Jugendliche, also an 14-Jährige. Ja, dann ein paar hundert Gramm Kokain, ein paar hundert Gramm Heroin, alles nachgewiesen, 1365 belastende Anrufe, also wo die halt Justiz schon gewusst hat. Oh ja, und dann bin ich verhaftet worden, haben sie mitgenommen, dann Paulustor, also Untersuchung, also mal Verhör. Dann das Verhör habe ich natürlich ein Teilgeständnis gemacht, und dann war ich ca. 60 Tage in U-Haft. Und in der Zeit, also das war sehr cool aufgebaut aus heutiger Sicht für die Justiz. Damals haben wir gedacht, die Polizei, die kommen mal, die wissen nichts, die kennen nichts und die können mir gar nichts anhaben. Ja, und ich bin zuerst in Zugszellen, Zugangszelle gekommen, dann in den eher gelockerten Vollzug, so zum Ankommen mit 2 Zellengenossen zu dritt, haben wir gedacht, ja, also wenn das als Helfen ist, ich kriege mir Essen, ist, wenn wir was ansuchen, kriege ich ein Buch oder vielleicht sogar einen Fernseher, das ist Also das schaffe ich schon. Und wenn ich dann meine Uhr auf der Ohr gesessen habe, dann gehe ich raus, dann mache ich mich gescheit zu, dann ist das vergessen. Ja, dem war nicht so. Die Justiz hat dann sehr wohl gemerkt, dass der Herr Almer da nur zum Denken anfängt. Bin dann verlegt worden zu einem Schwerstkriminellen und einem Schwerstdrogenabhängigen.
In die Zelle.
In die Zelle. Und das war das Ärgste, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Also diese Angstzustände, dann der Psychoterror, dann so unterdrückt zu werden von anderen. Und ich habe dort in den, also in 17 Tagen war ich drinnen, habe glaube ich 10 Kilo zusätzlich abgenommen, habe mich dann nicht mehr, es gibt eine Notrufglocke, die habe ich mir nicht mehr leiten traut, ich habe mich dann nicht mehr am Hof ausgehen traut, weil der Gefängnisablauf ist in der U-Haft 23 Stunden in der Zelle, eine Stunde ist Hofgang, zweimal in der Woche duschen und wenn du Geld am Konto hast, dann darfst du einmal in der Woche zur Ausspeise, das ist so ein kleiner Biller im Gefängnis. Ja, und es waren schon körperliche Übergriffe, also richtig Schläge und Kämpfe in der Zelle. Dann wieder versucht, irgendwo Schmerztabletten, Ersatzdrogen, Alkohol anzubauen. Das aber alles unter Angst, weil du dann einen Hofteindruck kriegst und eine schlechte Führung. Und der Schwerstkriminelle hat wirklich einen argen Tick gehabt. Und das ist jede Nacht passiert. Der war schon so voll für seine Verbrechen. Und er ist jede Nacht aufgewacht, hat Sachen umeinander geworfen, ein Sessel auf die oder was er gerade erwischt hat, hat auf die eingeschlagen, ist zu deinem Bett zuber und hat geschrien, was habe ich gesagt? Du hast gehört, was ich gesagt habe, sag sofort, was ich gesagt habe. Und diese Trara haben immer eine Zeit gedauert und dann ist er wieder schlafen gegangen und oft auch zweimal. Und bis ich dann draufgekommen bin, dass der eigentlich so voll war und glaubt hat, er spricht im Traum sein Geständnis aus. Und wir hören das und verkaufen das an die Justiz für eine bessere Führung. Das hat eine Zeit gedauert. Weil dieses Klischee mit, wir sind super Häfinger, wir halten alle zusammen, das ist alles ein Blabla. Also du bist da drinnen 23 Stunden und nach einer Zeit fängst du so zum Tran an und da willst du nur mehr aussehen. Und das hat 17 Tage gedauert und ich war fertig. Zuletzt habe ich dann mit dem Kugelschreiber geschlafen, weil ich mir gedacht habe, ich trisch es ihm einfach rein, wenn er noch... wenn er mal komplett durchtrat und uns wirklich was antun will. Dann hat der Schwerstdrogenabhängige da immer seine Trara gehabt, der hat dann nicht gewusst, soll er mal zu mir halten, soll er mal zum anderen halten und war schwerst beschäftigt. Der hat sich dann eine Überdosis gegeben, irgendwo hat er was hergekriegt.
Oder, in der Zelle?
Ja, jedenfalls war ich vom Duschgang zurück und es hat geheißen, er muss auf die Krankenstation wegen einer Überdosis. Und der andere hat den Tag seiner Hauptverhandlung gehabt. Und jetzt war ich 4 Stunden in der Zöllner Lohr und Markus, ich habe geklopft und geklopft, geklopft und geklopft und ich habe geschrien, Hallo und Hilfe und alles Mögliche. Und nach 3 Stunden macht der Wärter auf und ich bin ihm auf die Füße gefallen und habe gesagt, bitte holt es mich da raus, ich kann nicht mehr, da passiert bald was, das eskaliert, also wir tun uns bald wirklich was, das geht zu weit. Der sagt, was ist Alma? Holst nichts aus und mach die Tür wieder zu. Und ich bin verfallen in der Zelle und denke mir, das gibt es alles nicht. 1,5 Stunden später kommt der Wärter.
Der gleiche?
Ja, mit dem Anwalt. Halmer, sie werden verlegt. Ich habe meine Sachen zusammengepackt, so schnell war ich seit 3 Monaten nicht. Alles zusammengepackt und wir sind in einen anderen Trakt, in einen gelockerten Vollzug. Da war ich vorerst in einer Zelle alleine, in einer Zwei-Mann-Zelle. Nach 3 Tagen kommt der nächste, also Mithäftling einer. Ja, und er sagt, Bulli, setz dich einmal am Tisch da. Und ich denke mir, boah, okay. Ja, er ist der Markus Katzter vom Gürtel für Wien. Seine Familie ist seit 3 Generationen kriminell. Und er sitzt da halt ein, aber er muss in der Zelle wissen, ob er mir vertrauen kann oder nicht. Und er will jetzt wissen, was ich gemacht habe, warum ich sitze, sonst kriege ärgste Probleme, sprich er rammt mich weg, drinnen oder draußen, wenn ich ihn spur. Und ich denke mir, das ist jetzt ein Film, das gibt es alles nicht mehr. Und dann bin ich im Kreis gerannt und habe noch gewusst, was ich tun soll. Und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und habe dann ihm erzählt, was ich gemacht habe und warum ich angeklagt wird und warum ich da sitze und was der Untersuchungsverlauf ist. Und dann lacht er und sagt zu mir, weißt du was, Burli? Steh zu dem, was du gemacht hast, mach ein Lebensgeständnis und steh gerade für das, was du gemacht hast. Also geh durch das durch und schleich die Hand raus. Bei dir kannst du noch was bringen. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Und der ist dann wieder verlegt worden. Jahre später, eigentlich erst vor ein paar Jahren, wie ich mit den Vorträgen und Workshops angefangen habe, durch das Niederschreiben, habe ich gemerkt, dass das vermutlich ein Kriminalpolizeibeamter war, der was halt mit der Justiz da gearbeitet hat, oder ein Justizbeamter, der mich da wirklich klar zu dieser Entscheidung hingeführt hat. Und ich bin dann noch, habe noch herumgedruckt, habe das niedergeschrieben, aber habe es dann nach 10 Tagen, habe ich das Lebensgeständnis abgegeben, habe dann von der Richterin sogar Entgegenkommen gekriegt mit Therapie statt Strafe. Ich wäre sonst 24 Monate verurteilt worden in Strafhaft, habe dann Therapie statt Strafe, also die 24 Monate bedingt auf 3 Jahre, wenn ich diese Therapie halt durchziehe. Und die habe ich dann gemacht und bin dann zum Grünen Kreis gekommen mit 2005. Ja. Und an meinem Geburtstag am 24. Mai bin ich überstellt worden und habe dann eine Langzeittherapie angefangen, dort beim Grünen Kreis. 6 Monate, verlängert auf 1 Jahr, verlängert auf 18 Monate, dann noch Nachbetreuung und habe dann in Niederösterreich ein neues Leben angefangen aufzubauen.
Die Therapie beim Grünen Kreis dann hat länger gedauert, hast du gesagt?
Ja.
Was war dort jetzt dann irgendwie anders oder war das auch ein normaler wie bei den Barmherzigen Brüdern? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es war also... Dadurch, dass es eine Langzeittherapie ist, hat man mal 3 Monate Zugangsfunktionen. Da heißt, du bist mit 100 Leuten am Hof oder mit 120, kommt drauf an, nach Hofgröße oder 60 oder 30. Und bei mir war dann die Zugangsfunktion halt Frühstück. Das heißt, du machst dann mal wochenlang das Frühstück für dich, den ganzen Abwasch herräumen, wegräumen und bist teilweise noch eingestellt auf ein Ersatzdrogenprogramm oder auch nicht. Aber das ist egal, das musst du alles selber managen und die Zugangsfunktionen hast du zu erledigen. Und wenn du da 3 Monate dafür brauchst, dann brauchst du 3 Monate. Und nach diesen Zugangsfunktionen kommst du zum Motivationsmarsch. Da gehst du dann von einem Hof auf den anderen, das planst du alles und da bist du halt sehr mit dir, wie ein kurzer Jakobsweg. Und da kannst du dich nochmal entscheiden, ob du den Therapieweg weitergehen willst oder nicht. Die Türen sind immer offen. Und dann geht es halt in Einzeltherapien, dann geht es in Gruppentherapien, dann große Gruppentherapien mit anderen Höfen zusammen, dann Alltagsstruktur schaffen, das heißt aufstehen, Bett machen, Frühstück, dann versucht man das so zu gestalten wie einen Arbeitsalltag und die Strukturen baust du dann wieder auf. 6 Monate, dann habe ich verlängert auf 12 Monate und nach einem Jahr bin ich dann draufgekommen, wie drauf ich eigentlich war und dass ich eigentlich jetzt munter bin und was aber meine Suchtverlagerungen und Verhaltensweisen noch sind. Und ich wäre in Richtung Außenorientierung gewesen, 6 Monate.
Was heißt das, Außenorientierung?
Außenorientierung heißt, du managst den Werdegang weg vom Hof in ein wieder geregeltes Leben. Ja, das wollte ich aber nicht machen, habe mich dort in ein Mädel verliebt, haben uns dann vergnügt und du kannst auf Therapie sehr wohl Beziehung führen, aber du musst es deklarieren, dazu stehen. Und das haben wir natürlich nicht gemacht und wir haben uns getroffen in der Nacht und meine Amtsfahrten, die geplant waren für die Außenorientierung, habe ich dann mit ihr verbracht und sie mit mir. Und ja, und dann war es so, dass ich für die Therapie her nichts mehr gemacht habe. Und dann hat die Station eingegriffen und hat gesagt, Bernd, wenn du clean werden willst, dann musst du dich entscheiden, entweder Beziehung oder du gehst auf einen anderen Hof. Aber für mich war das mit ihr so wie ein Flash, wie wenn ich was nehmen würde. Also kurz Gaude und dann sind wir eigentlich nicht zurechtgekommen damit. Und habe mich dann verlegen lassen auf einen Männerhof und habe dort nochmal gestartet mit Zugangsfunktionen, wieder ganz von vorn. Und habe das dann geschafft, habe 18 Monate dann durch diese Erfahrung sehr gut abschließen können. Positiver Therapieabschluss.
Und dann war das, welches Jahr?
2005 bin ich hingekommen, 6 oder 7.
Okay.
Ja. Und Genau, habe dann in Wiener Neustadt zuerst in Mönchkirchen in einem uralten Haus gewohnt, neben einem grünen Kreis, 6 Monate Nachbetreuung, habe dann auch in dem Zeitpunkt 37.000 Euro Schulden gehabt, 2.000 Euro.
Wodurch kamen die Schulden zustande?
Ja, vom Drogen.
Drogentherapie, okay.
Ja,
okay.
Wohnungskredit nicht zurückgezahlt, dort Strafen nicht zahlt und. Also das hat sich alles summiert dann mit der Zeit. Und ja, habe auf Therapie eine Tasche gekriegt für 76 Euro und habe mir gedacht, okay, da braucht es jetzt einen Plan. Und hat sehr gute Sozialarbeiter gegeben, die mich unterstützt haben. Da haben wir mit der Schuldnerberatung einen Plan aufgestellt, wie kann ich das machen, wie schaut die Außenorientierung aus, wo kann ich wohnen, dass es leistbar ist. Habe vorerst meine Wäsche beim Grünen Kreis waschen können und dort auch noch essen, so als Unterstützung. Bin zu Fuß gegangen, 8 Kilometer zum Zug, mit dem Zug zur Ausbildung, was AMS genehmigt hat. Das war eine schweißtechnische Ausbildung. Ich wollte eigentlich als Mechaniker, habe ich mir gedacht, ich mache einen Maschinenbauer, dann gehe ich auf Montage und dann habe ich die Kohle ein paar Jahre weg. Aber beim IQ-Test haben sie gesagt, die Konzentrationsfähigkeit ist durch den Drogenkonsum so schwach, dass du die Ausbildung nicht schaffst. Du kannst in der Schweißtechnik einen Universalschweißer machen, das kombinieren und dann probieren, dass du halt wieder auf die Füße kommst. Das habe ich dann gemacht. Ja, habe dann eine Wohnung gekriegt für die Wohnassistenz, bin mit dem Mädel in der Zeit nochmal zusammengekommen und habe dann eine Wohnung gekriegt, genau, wo ich vorerst den Betrag nur einen Teilbetrag zahlen und wenn ich dann arbeiten gegangen bin, habe ich das dann wieder zurückgezahlt. Also das war eine super Sozialhilfeeinrichtung für den Weg. Hast aber nur gekriegt mit einem positiven Therapieabschluss und mit einer laufenden Nachbetreuung. Also Harntests, psychologische Gutachten. Und ja, dann waren wir mit Therapiezeit so, ja, waren wir circa 4 Jahre zusammen. Also, ja. Und sie ist dann ausgezogen, weil wir gemerkt haben, es irgendwie, wir lieben uns nicht, aber es war ein Mittel zum Zweck, dass wir uns da cool rausholen, beide. Und ja, sie ist dann ausgezogen, dann haben wir doch gepasst, dann gehe ich halt mein Leben allein weiter, ist kein Problem und habe dort schon eine Arbeit gehabt. Dann habe ich mit Hapkido angefangen, bin 2 Marathons gerannt, war 4 Jahre ohne Drogen, ohne Alkohol sowieso, ohne Zigaretten auch, weil das hat mir auch, nimmt mir auch Suchtverlagerung her. Und dann bin ich in der Arbeit gegangen, habe den ganzen Tag gehadert. Da haben wir gedacht, ah.
Was gehadert hast du?
Ja, mit
okay.
mir.
Okay.
Ah, jetzt rache ich mal an, weil mir geht das am Arsch und es tut mir weh, dass sie weg ist und. Und dann hat es nicht lange gedauert, habe ich zum Rauchen angefangen. Also zuerst noch eingeredet, am nächsten Tag rauche ich keine. Dann habe ich auch nicht geraucht, okay, dann rauche ich jetzt eine oder zwei, dafür dann 2 Tage nicht und was man sich halt so zusammen. Ja, bin dann Raucher geworden, dann ist ein Schluck von Bier gekommen. Irgendwann ist ein Rückfall auf Cannabis gekommen. Da haben meine Alarmglocken schon geläutet, habe mich wieder in der Nachbetreuung angemeldet, habe mir Hilfe geholt. Dann habe ich einen schweren Rückfall gehabt auf Amphetamine und Kokain. Und dann ist eigentlich losgegangen. Dann haben wir gedacht, okay, so geht es nicht weiter. Haben wir dann Hilfe geholt, psychologisch. Dann habe ich Familienaufstellungen, spirituell hat es Sachen gegeben, da habe ich mich weiterentwickeln können. Schwitzhütten, Bewusstseinsseminare, bin da dran geblieben und es hat dann ein Ereignis gegeben durch diese Nachbetreuung. Da hat mir ein Freund gesagt, der war auch beim Grünen Kreis und der hat eine Frau gehabt, die war schwanger. Und sie haben in dem Haus gewohnt, wo ich zuerst hinzogen bin, wo ich so weit zu Fuß gegangen bin, bevor ich die Wohnung gekriegt habe. Und er sagt, boah, das Haus ist so alt. Und wir müssen was herrichten, das Klo und alles, das war wirklich sehr, aber sehr billig und war okay für das. Und er fragt mich, kannst du mir helfen beim Restaurieren, weil das Baby kann nicht so oft vorkommen. Und ich sage, ja. Der sagt, kannst du Fliesen legen? Und ich sage, ja. Der Vater kann Fliesen legen. Ich habe zwar noch nie, aber ich kann auch Fliesen legen, aber ist ja egal. Und er sagt, ja, passt. An den und den Tag. Und es war so, ich komme in das Haus und da waren Leute, ja, mit Drogen, und zwar Leute ohne Drogen. Und es sind Amphetamine mit MDMA gemischt gewesen, war ein Programm, also hat es an Drogen gegeben. Und ich denke mir, na, und ich war aber schon rückfällig und Bin aber am Reflektieren und hader mit mir und hin und her und fange zuerst zum Arbeiten an und dann nimm es. Und ich hau mir das rein und ich denke mir, das fängt zum Vorn an und das Kiefer geht und die Augen druckt es mir auf. Und ich fange zum Schwitzen an und zum Jäbern, wie es halt ist, wenn die Drogen einfahren. Ich denke mir, wow, für meinen Freund, das Klo mache ich super, das fließe ich, das ist top und da kann nichts sein. Und irgendwann, also nicht nach 20 Stunden oder länger, aber in dem Zeitraum sicher, also eineinhalb Tage war ich schon in dem Haus beschäftigt, bin ich runtergekommen und habe alles liegen und stehen lassen und bin gefahren. Und wieder Nachbetreuung und Aufstellungsarbeiten und es hat dann passt, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit auf mich zugekommen sind. Aber ich habe mich entschieden, da was zu tun, nicht in die Opferrolle zu gehen, boah, ich bin so arm, ich bin rückfällig, es bringt ja alles nichts. Ne? Und wir haben da Arbeit gemacht, so wie wenn du dich als zweite Person siehst. Und irgendwann, weiß nicht was, 15 Tage oder einen Monat später, bin ich dort wieder hin in das Haus und wollte die Leute besuchen. Und seine Frau steht da, also seine Freundin, und wischt beim Bauch und sagt, da hast du dich aber schön aufgeführt, oder? Und ich denke mir, aha, war ganz, was hat sie denn? Und wie lange du braucht hast, hat sie gesagt. Und ich denke mir, geh um die Hausecken, dann liegt so ein Berg Fliesen, verschnittene, und denke mir, bist du ein Arsch? Haben die Küche auch mitgefliest, ohne mich, oder was weiß ich, was ist denn da los? Und gehe in den Besuch rein, und die lachen und kudern, und während dem Besuch gehe ich aufs WC, und ich setze mich da rein. Und es war wie Schuppen von den Augen, und ich sehe das WC, und ich spüre meinen Zustand, diese Verwirrtheit, das komplett weg, voll drauf, und ich sehe, das ist das beschissenste Klo, was ich jemals gesehen habe. Also die Fliesen versetzt, so richtig zum Zechen anhauen. Du hast nicht gewusst, wo man angefangen hat, wo man aufgehört hat. Die Ecken irgendwie zugeschnitten, teilweise Mosaike eingepickt. Also keine Fugen, keine Randleisten, nichts. Und stehe auf vor dem Klo und gehe rein in den Besuch und sage, ich schleiche mich. Und jetzt, für immer, ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus und ich will nicht mehr zurück. Und ich habe gedacht, ah, der Arme, der hat schon wieder was, ja, der trat durch, er hat schon wieder was gekommen. Und bin dann gefahren und habe das für mich entschieden, habe damals in Wien gewohnt, ich habe das Handy gewechselt, also die Telefonnummer komplett, dann darauf den Sportverein, obwohl die gar nichts damit zu tun gehabt haben, habe ich nochmal den Sportverein gewechselt, habe in der damaligen Firma aufgehört, habe nochmal eine neue Firma gekriegt, den Freundeskreis habe ich komplett gekappt. Also ich war allein, mir war dann die neue Familie, war der Sportverein. Habe das durchgezogen, wenn sie mich angerufen haben, wenn sie mich besuchen wollten. Es war nichts gegen Erna, aber ich habe gewusst, ich muss eine Grenze für mein Leben setzen. Ja, bin dann in der Firma super aufgenommen worden, habe mich dort weiterentwickeln können, bin dann für der Firma, also Traktionssysteme Austria, zum Schweißwerkmeister ausgebildet worden, Schweißtechniker, war dann dort Vorarbeiter. Ja, habe mein Sportleben ausgebaut im Boxsport, bin jetzt seit 17 Jahren eigentlich im Kampfsport dabei, habe mich dann selber ausgebildet als Sporttrainer, C-Lizenz, Boxtrainer und lizenzierter Boxtrainer, habe Sportausbildung gemacht im Gesundheitstraining, im Personal Training, funktionelles Krafttraining, Mobility, ja, habe das dann mich dort kernsaniert für die Schulden her in Wien, habe dort meine heutige Verlobte, die Margareta Liebfahrt, kennengelernt, in dieser Firma, sie war im Angestelltenbereich und dann haben wir in Wien gewohnt und es ist mir immer besser gegangen, ich habe einen neuen Freundeskreis entwickelt und wach dann auf um 5 in der Früh, so aus dem Bett, ich ziehe zurück in die Steiermark und ich kündige, ich bin soweit. Und die Margareta hat gesagt, ja, passt, ich gehe mit, weil sie ursprünglich auch Steirerin war. Das haben wir dann durchgezogen, sind dann nach Graz gezogen, ohne großen Plan. Habe in Graz gleich eine Arbeit gefunden, habe in Graz zum Boxen was gefunden, habe in Graz dann als Trainer, als Sporttrainer anfangen können. Habe dann eine Firma gefunden, wo ich 5 Tage frei habe und am Wochenende als Montagearbeiter Instandhaltung mache, sodass der Metalltechnik noch gegeben ist und dass man, habe aber verdient wie in einem Vollzeitjob durch die Zulung und durch diese Montagefahrt, haben dann Pachtversuche gemacht, sie kommt aus der Pferdewelt, seit sie 8 Jahre alt ist und hat ein Studium als Diplom-Ingenieurin abgeschlossen und hat dann gesagt, die Pferdewelt will sie auch verwirklichen, haben dann komplette Landwirtschaft gepachtet in Lassnitzhöhe, Pferdeeinstellbetrieb, dort geführt. Bin dann auch im Zuge der Steiermark zu der Männergruppe Hirschbrüder gekommen. Die leitet der Martin Battig, einer meiner besten Freunde jetzt. Und in der Runde, also in der Männergruppe, habe ich meine Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, ja, bist du ein Arsch. Also er ist Unternehmensberater, seit 25 Jahren hat tausende Leute kennengelernt und tausende Stunden abgehalten. Aber er kennt niemanden, der das durchgemacht hat und sowas jetzt geschafft hat. Und ich denke mir, ja, geh. Und er hat gesagt, schreib das nieder, mach einen Vortrag, einen öffentlichen oder einen Workshop und ein Buch. Und ich sage, geh, ich bin ja froh, dass ich das verarbeitet habe, aber ich stelle mich nicht vorne hin und erzähle alle, wie es mir gegangen ist. Ne? Und der hat gesagt, du bist so klar, mach das. Das ist ein Geschenk. Das ist für die Jugend oder die Leute, die sie nicht auskennen damit, für Angehörige, für Betroffene, ist das super. Ja, und dann habe ich angefangen, die ganzen Geschichten niederzuschreiben, wie er war, irgendwann mal, was dahergekommen ist. Dann haben wir das Ganze geordnet, strukturiert. Dann habe ich erste Vorträge am Hof gemacht, also mit Leuten, die was wirklich wissen, wie man Vorträge gestaltet. Habe dann den ersten öffentlichen Vortrag gemacht im Gartenparadies Peiner und dann ist das immer mehr gewachsen, da waren die ersten 10 ausgebucht. Ja, dann ist ein Workshop dazugekommen, ein 4-stündiger, dann ein 6-stündiger. Dann haben wir OG gegründet, Digital and Human. Und da machen wir jetzt Vorträge und Workshops zur Suchtprävention für Lehrlinge. Und der ist sogar von der Wirtschaftskammer gefördert und ist für Lehrlinge und Betrieb kostenlos.
Cool.
Ja, und Sporttraining geht weiter und da habe ich auch eine Trainingsgruppe mit 26 Leuten und bin in die Selbstständigkeit damit gegangen und bin echt froh, dass ich heute so ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Leben führen darf.
Wie lang bist du schon clean? Wie viele Jahre ist jetzt?
Also pathologisch gesehen ist der Rückfall immer ein Heilungsprozess, wenn du ihn als Heilungsprozess nutzt. Und sonst ist ein Rückfall, heißt, du gehst dann wieder in das Gleiche rein, wo du aufgehört hast. Und von dem her bin ich eigentlich über 15 Jahre von dem Drogen weg. Ja. Ja.
Hast du manchmal noch die Angst oder Sorge, dass es wieder zurückfällig werden könntest noch einmal?
Das ist eine sehr gute Frage und die wird mir fast bei jedem Vortrag gestellt. Und dieser Prozess von auf, ich darf nicht, weil dann stürzt sich an, mein Körper geht es nicht gut, ich habe Schulden, ich werde eingesperrt, ich habe nur Probleme rundherum, auf, ja, bist du noch, ich will das gar nicht mehr. Das hat fast 9 Jahre gedauert von der Therapie weg. Bis die Strukturen, die Verhaltensweisen, die Suchtverlagerung, bis ich die durchblickt habe und die Verhaltensweise ins Neue umgelernt habe, da muss man immer wieder durch den Schmerz, durchs Erlebnis durchgehen und nur dadurch kannst du erfahren, was du anders machen willst. Und das ist das auch, was ich vorher gesagt habe, du kannst dort nur aufhören und dann einfach aufhören und glauben, das passt schon und das Leben gleich weiterführen. Wenn ich mit der Sucht oder Gegebenheit aufher, muss ich grundlegend das ändern. Weil ich habe mir ja, du kannst dir nicht einmal die Droge der Schuld geben, weil die Droge lernt dir die Verhaltensweise an. Ausführen tust du das selber. Aber die Verhaltensweisen, die muss man dann ändern. Und das ist das Schwierige. Und das hat dann, der Prozess hat so lange gedauert. Und dann habe ich noch gemerkt, okay, ich habe noch, zuerst bin ich in Sport rein, Vollgas, Marathon, dann Vollgas Kampfsporttraining bis zur Bandscheibenvorwölbung, dann nur Hackeln, was geht, Schicht und am Wochenende noch. Okay, wie gesagt, das ist auch nicht das Beste. Beziehungsabhängigkeit, also an anderen Menschen die Verantwortung komplett geben. Dann habe ich zum Gamen ein bisschen angefangen, dann sogar über Pornografie und sowas eine Zeit gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich kann das über die Linie abbauen, also Internetpornografie. Dann über den Sex und irgendwann kommt man dann drauf, das bringt alles keine Klarheit und du musst diese Verhaltensweisen im Alltag umsetzen. Und da haben sie immer gesagt zu mir, du musst dein Leben ändern, du kannst dich nicht so weiter tun, du musst dein Leben ändern. Aber ich dachte, ja, aber mit den Jahren bin ich draufgekommen, dass es eigentlich heißt, du musst dein ändern, Leben. Und wie ich das dann gewusst habe, dann ist mir eigentlich gut gegangen, ja. Und dann habe ich erklärt, Fehler, Probleme sind, ist nichts Schlechtes, sondern da gibt es Lösungen. Du kannst immer entscheiden, oh, jetzt ist das schon wieder. Nein, ich bin so arm. Das gibt es ja nicht. Was ist denn da? Mein Leben ist immer, oder? Okay, so und so schaut es aus. Was kann ich machen? Wen rufe ich an? Wer kennt sich da aus? Wie gehe ich mit dem Problem um? Und das hat sich für mich so gedreht, dass ich heute eigentlich keine Angst mehr vom Leben habe und froh bin, erwachsener Mann zu sein und das Leben genießen zu können. Ja.
Was wäre für dich der wichtigste Tipp für Betroffene, wenn jetzt irgendeiner unserer Zuseher sagt, ich habe selbst gerade ein Drogenproblem, was würdest du dem als wichtigsten Tipp mitgeben?
Also er selber, das kommt darauf an, wie weit er drinnen ist, wie weit er mich noch hört, aber so schnell wie möglich in die Eigenverantwortung gehen. Und wenn die Punkte, wenn ich jetzt drauf bin, dann ist alles okay. Aber in den kurzen Sequenzen, wo man runterkommt und da das Leben kurz zusammenbricht, und das ist bei jedem Konsumenten, und man schaut kurz zurück oder auch nicht, und wenn man dann nach hinten schaut und den Haufen sieht, der Scherben, was schon angerichtet ist, dass man aufsteht und wirklich kurz nach hinten schaut und sich traut, den Haufen anzuschauen und sagt, ja oder nein. Weil das meiste ist ja, du schaust kurz zurück und denkst, nein, das mache ich nicht und ich hau mir wieder was ein. Aber dass ich da zu mir stehe und in der kurzen Sequenz, wo ich sage, ich will aufhören, dass ich da vielleicht den Moment nutze und jetzt rufe ich eine Zugstation an oder ich sage es einem Freund oder ich lege mich auf die Straßen und warte, bis die Rettung kommt. Also die Phasen hat man immer und jedes Mal, wenn man runterkommt, kann man sich neu entscheiden, wenn man betroffen ist.
Jetzt hast du gerade einen wichtigen Punkt gesagt, oder ich rufe einen Freund an und erzähle es ihm. Ja. Was wäre jetzt dein wichtigster Tipp für jemanden, der sagt, ich kenne wen, der hat das Problem, wie kann ich dem oder der jetzt helfen? Was wäre dein wichtigster Tipp für Menschen, die eben im Umfeld jemanden haben, der betroffen ist?
Kommt wieder darauf an, wie schwer drauf ist, wenn man schon benutzt wird, kann ich ihm mit der gesunden Grenzsetzung am meisten helfen. Das ist aus meiner Erfahrung. Also wenn ich dann sage, okay, du kannst zu mir kommen, aber nur wenn du nicht drauf bist, oder wie soll ich sagen, das kommt halt davon, wie weit der Mensch das mitkriegt. Das Wichtigste ist dabei, wenn ich Angehöriger bin, dass ich es schaffe, dass es mir selber gut geht. Sobald der Abhängige es schafft, sich mit dir zu triggern, zu triggern ist nur ein Wort, wo es heißt, du übernimmst seine Probleme. Das kann sein mit wilden Geschichten, vergewaltigt worden, zusammengeschlagen worden, er hat Orges verkauft, Überdosis, das macht betroffen. Aber er kann dann andocken und fährt dann so auf die Art über deine Energie und hat für das wieder eine Berechtigung für seinen Konsum. Wenn ich es aber schaffe, da klar zu sagen, bis daher und nicht weiter, du hast dich entschieden für den Konsum, du musst damit zurechtkommen. Wenn du eine Hilfe willst, dann hilf ich dir. Sprich, wir fahren zusammen zur Therapiestation. Aber das Wichtigste ist, die Eigenverantwortung zurückzugeben. Nicht nachzurennen, helfen zu wollen und alles abzunehmen. Das bringt gar nichts. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe ein Kind und der ist, ja, fängt mit 15 an und wie es bei mir war, ich hätte dann daheim gewohnt. Und ich werde draufgefahren und dann habe ich warm ist, ein Essen habe ich, gewaschen wird. Wenn ich will, gehe ich was hackeln, wenn nicht, weil es läuft eh alles. Dann kommt vielleicht der Dealer noch heim zu mir und wir feiern ein bisschen. Und da sage ich auch, mir geht es eh gut. Da brauche ich ja nichts machen. Und wenn ich das dann 10 Jahre, 20 Jahre unterstütze und dann kann ich nicht mehr, weil ich psychisch fertig gefahren bin und dann das kappe, ist aus meiner Sicht, dass da was Schweres passiert mit einem Suizid oder was viel schwieriger, also viel realer, wie wenn ich gleich einmal sage, du, so kannst du mit mir nicht umgehen. Und ob du mit dir selber so umgehen magst, musst du entscheiden. Und in den Vorträgen und Workshops haben wir die so aufgebaut, ich bin kein Lehrer, Vorgesetzter, Polizist oder irgendwer, der was mit dem Finger zeigt und sagt, ihr dürft das nicht, sondern ich erzähle die Erfahrungen. Klar, authentisch, wirklich, was ich erlebt habe und wie ich rausgekommen bin, wie schwer der Weg ist. Und dann kann man sich selbst entscheiden, ob man sich das wirklich gibt oder nicht. Weil mit der Vorschreibung bin ich halt draufgekommen, das hat bei mir nicht hingehauen. Ja. Also ich gesagt, das darfst du nicht, das war. Das führt nicht zu einem guten Heilprozess. Das ist zwar dann von außen und du kannst ihn vielleicht jahrelang auf der Bühne halten, dass er das nicht macht, aber wie gesagt, der Übergang hat dann 9 Jahre gedauert und weiterentwickeln tue ich mich heute nach wie vor. Also ich mache noch Männergruppen, der Sport, die Gespräche, jeder Vortrag und Workshop bringt ein neues Bewusstsein und das ist auch super. Ja.
Gibt es für dich so aus all diesen Jahren sowas wie eine wichtigste Erkenntnis? Was sagst du, ist irgendwie die wichtigste Erkenntnis aus all dem?
Ja, also da sind ein paar so Sequenzen, so Lebensweisheiten, eben das Leben, du sollst dein Leben ändern, aber in Wahrheit heißt es, du musst dein ändern Leben. Dann eine ganz coole Geschichte, ist auf Montage entstanden. Da hat ein Arbeitskollege, wir waren auf 20, 25 Meter oben und wir haben einen Motor und ein Getriebe für eine Sägespäne, Hochförderanlage ausgebaut und wir waren auf einer Halotte und die hat ja...
Was ist eine Halotte?
Eine Halotte ist ein Hubsteiger, wo du 16 Meter zu zweit auffahren kannst. Okay. Und die hat eine Gewichtsbegrenzung und ich sage, ja, da tun wir gleich Motor und Getriebe und heben das eine und dann sind wir schneller und passt schon. Und er sagt, Nein, jetzt warte mal, Bernd. Du tust schon wieder vor dem Gacken wischen, sagt er zu mir. Und ich sage, was? Ja, bist du arg, wenn wir beides einer haben? Sind wir zu schwer? Ist der Überlastschutz? Dann kommen wir nicht mehr runter. Und wir haben nichts mit, dass wir einen anrufen oder müssen wir warten, bis wir kommen und uns wieder runterlassen. Und dieser Satz, tu nicht vor dem Gacken wischen, schon wischen, der ist mir im Leben immer wieder geblieben. Und dann durch die Männergruppe, durch die Bewusstseinsseminare, durch die Aufstellungen, ist er immer größer geworden. Und da habe ich gemerkt in meinem Leben, so oft denkt man schon, wie was sein wird, bevor man es eigentlich ausprobiert. Also man hat dann Ängste und macht es nicht und nimmt die Botschaft nicht an, geht es nicht durch, weil man sagt, wow, da passiert das und das und das und das. Und dann habe ich gemerkt, je öfter ich durchgehe, jedes Mal fast ist das anders. Und jetzt mal, wenn ich mir gedacht habe, das wird super, ist es dann eigentlich noch cooler geworden, als ich es mir ausmalen habe können. Und das war eine wichtige Botschaft für mich. Ja.
Was sind in deinem jetzigen Leben, in deinem jetzigen Tun so für dich die persönlichen Glücks- und Gänsehautmomente?
Ja, die Glücks- und Gänsehautmomente sind, wenn ich, wie jetzt, haben wir einen Workshop gemacht mit 40 Lehrlingen und da war es ja schon öfter und ich sitze noch drin und sie denken so, ja, das wird halt irgendein Vater-Drogen-Vortrag. Und dann bauen wir das auf und ich erzähle meine Geschichten und du merkst dann, wie die Augen immer größer werden. Die Mundwinkel sogar, also der Mund sogar offen wird und sie die Kids, wie wir es dann erreichen, eben mit dieser Technik, nicht mit den Fingerzahlen und. Und wenn sie dann auch Selbsterfahrungen einlegen und wie sie da gut abholen können und wie sie der ganze Vortrag und Workshop wandelt, also da weiß ich bin in mein Leben angekommen. Also das ist mein Auftrag. Und ich bin auch deswegen, von der Suchgeschichte her, habe ich immer wieder Einbrüche gehabt, wo ich zwischendurch Entzüge machen habe können. Das heißt, ich bin kurz eingesperrt worden, Selbstentzug, erste Therapie, Patellasehnenriss wieder 3 Wochen, 2 Monate ausgeschalten, dann wieder dort kurz weg, wieder Selbstentzug, Gefängnis. Jetzt habe ich keine jahrelange, schwerste, durchgehende Suchgeschichte gehabt, dass man irgendwas im Kopf oder nervlich zusammenhaut. Und dafür kann ich die Botschaft jetzt weitergeben. Ja. Ja.
Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Bernd Almer, was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
Also ich sehe mich mit der Erfahrung, mit dem Bewusstsein schon als Botschafter fernab von den ganzen sozialromantischen Scheiß, also von den Vorstellungen von der coolen Welt der Drogen und vom Gefängnis, also von der coolen Welt der Drogen und vom Gefängnisaufenthalt und Gangster und was weiß ich noch alles, was man da alles glaubt, dass dazugehört. Und ich bin da wirklich einen sehr harten Weg durchgegangen und der, was mich heute da herbringt, wo ich bin, und das ist beinhart, also da gibt es kein ein bisschen oder halber, das gibt nur ganz oder gar nicht, aber es kann jeder schaffen.